die entscheidende Frage ist eigentlich, ist der oder die glücklich?
Der Weg ist das Ziel, haben wir alle von gehört. Aber wenn man es praktiziert, versteht man es plötzlich.
Deine Gedanken, deine innere Ruhe, deine Konzentration, alles fließt durch den Körper.
Damit meine ich auch nicht, dass man groß tätig sein muss. Es kann auch das bewusste Faulen sein.
Du versuchst natürlich, diesen Zustand auch herzustellen.
Flow, mein Leben im Fluss. Feature von Susanne Franzmeier.
Mein größtes Vorbild ist mein Kater, ganz klar. Ne? Weil der schläft 16 Stunden am Tag. Und dann gibt es die Stunden, an denen die Katzen so sphinxartig sehr, man hat fast das Gefühl, so wachend, mit geschlossenen Augen so ruhen, dösen. Aber an den Ohren sieht man, dass sie ihre Umwelt mitkriegen. Ja, und das ist ich sag mal, meisterhaft, wenn es der Mensch so könnte, wie die Katze.
Was ist bloß mit mir los? Raus aus dem Bett, rein in den Tag. Alles fällt mir schwer. Ich zwinge mich, das Nötigste zu tun. Mehr geht nicht. Lustlos. Keine Energie. So geht das nicht weiter. Ich muss etwas ändern. Wieder Bewegung in mein Leben bringen. Mein Herz soll endlich wieder für etwas schlagen. Aber wofür?
Ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss mein Zeug schnell packen.
Andere wissen genau, wo es lang geht.
Okay, I need 2 Flashlights.
Alle machen, was sie sollen und alle machen's richtig. Alle schaffen, was sie wollen, alle, nur ich nicht.
Das ist heute Abend der Shoot, das ist Sophie Hunger. Kennst du die? Ich kenne die nicht, aber die soll ganz toll sein. Ich werde für den Shoot nicht bezahlt, aber ich brauche einfach noch ein paar Konzerte. Eins reicht eigentlich für mein Portfolio. Und Fotografie ist ja das, was ich machen will. Das ist meine Leidenschaft. Das ist das, was mich am glücklichsten macht. Also muss ich mich da ein bisschen reinhängen. Ich bin fertig, wir können los.
Wo ist mein Feuer geblieben? Meine Begeisterung für eine Sache, die mich fesselt. Wann habe ich das letzte Mal nächtelang an Songs gearbeitet, bis sie fertig waren? Bis ich erschöpft, glücklich und stolz auf das Ergebnis war? Ich sehne mich so nach diesem Zustand, wo man voller Energie ist, wo alles eine Richtung hat und wo alles irgendwie fließt.
Der Mensch hat ganz viele innere Zustände oder auch Gefühle, Emotionen. Ein Erlebniszustand ist der Flow, in dem wir sehr, sehr guten Output haben, wo uns Dinge leicht gelingen.
Flow, das ist es, was ich suche.
Der Begriff Flow wurde vor über 20 Jahren vom Herrn Mihály Csikszentmihalyi, das ist ein ungarisch-amerikanischer Forscher, geprägt. Er hat im Zusammenhang mit Untersuchungen auch im Sportbereich gemerkt, dass es Zonen gibt, Zeitzonen, in denen der Mensch eine hohe Leistung abgibt und es anscheinend gar nicht merkt. Die Gehirnbahnen werden angeregt, wir haben mehr Kapazität zur Verfügung, wir schauen nach vorne. Es ist ein Zustand der Konzentration und es ist auch ein Zustand, in dem wir innerlich so etwas wie Freude empfinden.
Und das ist aber nichts eben, das wir tun können, in dem Sinn, dass wir sagen, jetzt gehe ich in den Flow. Das kennen die meisten, die sich darum bemühen. Der Flow kommt zu uns, nämlich dann, wenn wir uns, sag ich mal, der Situation hingeben, wie sie gerade ist. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob ich den Hof fege, ob ich mich um den Garten kümmere, ob ich was repariere. Das Aufgehen in dem Tun, das Aufgehen in dem Moment ist eigentlich das, wo ich mich eben verliere.
In dem Moment leben, na toll. Was, wenn ich dem Moment gerade nichts abgewinnen kann? Wenn ich auf der Stelle trete, die Richtung nicht finde?
Ich erinnere mich, dass ich mir schon sehr früh Gedanken gemacht habe, was ist denn mein Beruf, meine Berufung? Und meine damalige Klarinettenlehrerin hat sich schiefgelacht und war aber gleichzeitig auch sehr besorgt. Sie mal sagte, Michael, ich kenne niemanden, der mit 15 Jahren sich solche Sorgen macht über seinen Beruf. Aber heute würde ich sagen, ich habe gespürt, es gibt einen Auftrag. Was ist mein Auftrag? Was ist meine Aufgabe?
Habe ich eine Aufgabe? Welche bloß? Ich stelle mir hiermit die Aufgabe, das möglichst schnell herauszufinden. Dann komme ich sicher endlich in den Flow.
Ich finde das so doof, dass mir das so spät eingefallen ist, weil ich bin jetzt Mitte 40 und die Konkurrenz, so die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das sind alles Jungs und die sind halb so alt wie ich. Und die haben natürlich mehr Energie, so die können die Nacht viel besser durcharbeiten als ich. Die haben auch mehr Ellbogen als ich und mehr Selbstvertrauen als ich. Naja, und ich habe halt letztens zu einem befreundeten Fotografen gesagt, der auch eine Agentur hat, dass ich mich so freue, dass ich noch so viele Erlebnisse vor mir habe, halt die ganzen Shoots, die ich noch machen kann und dass ich noch so viel Zeit habe, um das alles auszuprobieren. Da hat er nur den Kopf geschüttelt. Gesagt, du hast keine Zeit, du musst dich beeilen, du bist alt.
Aber ich glaube, dass das alles viel stärker ist, diese ganzen inneren Aufträge, und dass die sich halt, je länger man die unterdrückt oder ignoriert, desto schmerzhafter setzen die sich irgendwann durch.
Der Gedanke, Zeit zu verlieren, macht mich ganz nervös. Als Kind war es so einfach. Monster basteln, Ekelkuchen mit Kaugummis und Salz backen, Postwurfsendung gestalten mit schmutzigen Kritzeleien. Eile hatte ich dabei nie.
Wenn ein Kind frei ist und spielen darf, dann sucht sich das immer den interessantesten Platz aus am Spielplatz. Und das macht es ganz impulsiv, ganz automatisch, weil es es auch darf. Und ich denke mal, genau in dem Moment, wo man dich auf die Schulbank setzt und zwingt, stillzuhalten, wirst du quasi dieser freien Wahl beraubt. Das ist genau das, was wir vergessen haben, dass es eigentlich ein ganz natürlicher Urzustand ist, den wir als Kinder haben und den wir, ich sag mal, nicht verlieren, aber der überdeckt wird durch alles, was über den Verstand läuft, alles, was wir lernen.
Es wird sehr viel Wert gelegt auf Mathematik, Physik.
Wir haben ein stark orientiertes Zahlen-, Daten-, Faktendenken und haben es immer mehr verlernt, auch auf unseren Bauch zu hören, auf unsere Gefühle zu hören.
Ich konnte mich verdammt nochmal nicht konzentrieren. Es ging nicht. Es war einfach unmöglich. Hab aus dem Fenster rausgeschaut, man konnte immer die Eichhörnchen beobachten. Also ich war nicht immer nur in meiner Traumwelt. Es hat nichts mit Desinteresse an sich zu tun, sondern einfach mit einer Fehlleitung. Und jetzt gäbe ich alles dafür, diese Zeit zu haben, die man halt in der Schule totgesessen hat. Ne?
Schule, die erste große Flowbremse? Plötzlich ging es um mündliche und schriftliche Leistung. Damit begann er also, der Ernst des Lebens. Aber warum soll das Leben ernst sein? Wer sagt das?
Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Mutter hat dauernd an mir rumgenölt, dass ich nicht genug lerne, dass ich eine faule Sau bin und aus mir nie was wird. Das hat sie nicht gemacht, weil sie fies ist, sondern das hat sie gemacht, weil sie selbst 70 Stunden die Woche gearbeitet hat und keine Zeit hatte, mit mir lange, tiefschürfende Gespräche zu führen. Und weil sie wollte, dass aus mir was wird.
Klar, dass der Leistungsdruck im Laufe der Jahre gestiegen ist und dass früher immer alles besser war. Nur das Wissen allein hilft mir nicht aus meiner Bewegungsstarre. Ich will in den Flow kommen. Wenn ich erstmal wieder drin bin, leiste ich auch gerne was. Aber das ist Nebensache. Die Hauptsache ist, wie komme ich in den Flow? Ich besuche einen Freund in seiner Werkstatt, von dem ich in dieser Hinsicht bestimmt was lernen kann.
Diese Werkstatt hier ist entstanden aus einer Inspiration, also zu einer Zeit, in der ich eben auch studiert hatte. Und mir fehlte eben ganz klar das Spielerische so in meinem Studium und in meinem ganzen Leben. Und ich hatte das Glück, einen Freund zu haben, der eine Werkstatt hat in Berlin-Charlottenburg, bei dem ich da meine Förmchen bauen konnte und kleine Experimente machen durfte mit Beton. Und um ganz ehrlich zu sein, das war nicht weit von dem, was man aus dem Sandkasten kennt. Also für mich war das ein sommerlang Spielen wie ein Kind.
Vielleicht ist das der Schlüssel zum Flow. Sich eine kindliche Neugier bewahren und ihr nachgehen, auch spielerisch.
Im Prinzip ist es ja wie eine Art Leberwurst aus Stein.
Kaminbänke, Tresen, USB-Sticks. Alles hat Michael Villanueva schon aus Beton gegossen.
Die Stadt ist zu betoniert und alle sagen, Beton ist hässlich. Aber eigentlich ist das, was der Mensch daraus macht, hässlich. Ich würde ganz klar sagen, dass der Beruf, den ich heute habe, ich mache das jetzt seit über 8 Jahren, aus diesem spielerischen Impuls entstanden ist, dass ich ganz naiv, ohne jegliche Erwartung, ohne jeglichen Profitgedanken, ohne jeglichen, ich muss jetzt was aus meinem Leben machen, Gedanken, angefangen habe, was zu machen, was mir gefiel und daraus sich auch alles Schritt für Schritt aufgebaut hat.
bis zu seinem Unternehmen, Think Concrete.
Und dann haben wir hier 4 Wasserhähnchen. Das wird dann alles sauber verlötet. Und dann kann man hier schön Wasser spielen.
Wie ist es in Bereichen, die uns nicht so viel Freude machen? Es könnte jetzt zum Beispiel das Thema Geschirrspülen sein. Es ist so ein bisschen auch Einstellungstraining. Wenn ich es tue, kann ich ja nebenher trotzdem was Schönes denken.
Ja, Flow kann man bei jeder beliebigen Tätigkeit erleben. Beim Bergsteigen, Feinschmecken, Denken. So steht es jedenfalls im Buch Flow, das Geheimnis des Glücks von Mihaly Csikszentmihalyi. Obwohl, beim Putzen, ich versuche lieber mit was Angenehmerem in den Flow zu kommen.
Next up, the Rhythm Junkie.
Ich tanze. Swing. Volltreffer ins Schwarze. Als Anfängerin besuche ich einen Workshop für Luftfiguren, reise nach Vilnius zum Harlem Jazz Festival. Ich bin im Flow, nicht mehr zu bremsen. Ich nutze jede Minute. Nach der Arbeit, nachts um 12:30, fahre ich noch zu Partys und tanze. Ein halbes Jahr später sind meine Füße geschwollen. Jeder Schritt schmerzt. 4 Monate Couch, Krücken, Schmerzmittel, mühsames Laufen. Die Warnsignale meines Körpers habe ich im Rausch nicht wahrgenommen. An sportliche Betätigung ist nicht mehr zu denken.
Yo, your feet's stupid. Don't want you 'cause your feet's stupid. Mad at you 'cause your feet's too big. I hate you 'cause your feet's too big.
War ich noch im Flow oder nur von Ehrgeiz getrieben?
Beim Fotografieren habe ich ein absolutes Hoch. Ich bin so glücklich, bin aber auch total hyper. Ich muss halt aufpassen, dass ich auch nicht zu glücklich werde, weil ich so aufdrehe dann, dass die Serotonine in meinem Kopf total rumhüpfen und ich dann so richtig Herzrasen und total dann das auch schon wieder wie Stress ist. Das ist zwar positiver Stress, aber ich bin so aufgedreht, dass ich teilweise manchmal auch vor so einer Veranstaltung kotze vor lauter Aufregung.
Csikszentmihalyi schreibt, dass Flow auch Gefahren birgt und bis zur Sucht führen kann. Flow kann das Leben reichhaltiger, aber auch leidvoller machen. Aber wo ist die Grenze? Auf Swingpartys gehe ich trotzdem. Was die Füße nicht leisten, versuche ich mit dem Kopf zu kompensieren. Oder besser, auf dem Kopf. Ich forme meine Haare zu kunstvollen Turmfrisuren mit Kringeln und Zöpfchen, einem Berg von Spängchen, Blümchen und literweise Haarspray. Viel Aufwand, doch alles kein Ersatz. Ich will mich auf der Tanzfläche drehen. In Gedanken tue ich es. Ich drehe und drehe und drehe, drehe und drehe und drehe fast durch. Stillstand. Ich muss es anders angehen. Wieder eine Drehung im Kopf und der Gedanke, wenn mein Körper nicht kann, muss ich eben geistig in den Flow kommen. Ich lese und ich schreibe. Mehr aus Getriebenheit als aus Überzeugung. Kein Bock. Ich schreibe und lese. Lese, schreibe. Es funktioniert nicht. Ich muss drin sein. Es muss Spaß machen. Es muss, so ein Druck. Immer müssen.
Flow ist, wenn wir die Fähigkeiten, die wir haben, mit den Anforderungen, die gestellt sind, übereins bringen. Der Flow-Kanal ist auch nicht statisch. Und wir haben festgestellt, dass es ganz günstig ist, wenn wir etwas mehr Erregung haben. Das nennen wir ein Lernfeld.
Csikszentmihalyi nennt Flow eine optimale Erfahrung, bei der wir Kontrolle über das eigene Bewusstsein ausüben. Am besten kommt man in den Flow, wenn man sich genau in dem Bereich zwischen Unter- und Überforderung befindet, also herausgefordert ist.
Für mich würde es bedeuten, Sie machen einen guten Vortrag, aber morgen kommen Gäste aus England, die wollen den auf Englisch hören. Da würde ich sagen, wow, grundsätzlich kann ich Englisch, aber ob ich das morgen so hinbekomme, wie ich es in Deutsch machen würde, das ist eine Anforderung, die zunächst mal eine Erregung auslöst, die aber dazu führt, dass ich dann nachher auf einem höheren Level wieder in den Flow gehen kann.
Okay. So, ich gehe jetzt mal gucken, mal in die Location auschecken und gucken, wo ich stehen will und wo ich hinlaufen will, weil es wird rappelvoll.
Es gab auch lange Perioden, in denen das Spielerische wieder völlig flöten gegangen ist, weil natürlich auch wieder das, ich sag mal, rein Weltliche ins Spiel kommt mit den Verpflichtungen, dass man ja auch irgendwie die Mieten bezahlen muss, dass man ja auch irgendwie gucken muss, wovon man lebt. Dann auch Zeiten, in denen ich das Handtuch werfen will, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Weil man eben Gefahr läuft, dann nur noch für die Aufträge zu arbeiten und dann eben das Inspirative, Spielerische, Kreative wegfällt.
Es ist ursdunkel hier drin. Na, vielleicht wird es ja noch heller.
Der Flow-Forscher spricht von einer inneren Unordnung, dem Zustand der psychischen Entropie.
Viele Auswahlmöglichkeiten hat man hier nicht. Vielleicht kann man nachher noch mal da oben hoch.
Der tritt immer dann auf, wenn eine Information unser Bewusstsein stört, wenn etwas unsere Ziele bedroht.
Aber die Scheibe sieht auch so dreckig aus, da kann man wahrscheinlich gar nichts durchsehen.
Sorgen, Zweifel, Hindernisse jeglicher Art reißen uns aus dem Flow.
Ich würde sagen, ein paar Bilder mit Weitwinkel von vorne vor der Bühne, dann nach hinten durcharbeiten und dann mit dem Tele ein paar Porträts. Ich rede jetzt nicht mehr so viel, weil ich bin jetzt hier drin verhaftet. Kannst du da mal kurz stehen bleiben bitte und ganz kurz überwachen? Danke.
Aber nur die Suche nach einer möglichen Lösung bringt uns voran.
Okay, jetzt weiß ich, was ich brauche.
Und meistens fühlen wir uns gestärkt und frei, wenn sich der Knoten gelöst hat. Wir lernen dazu und wachsen daran. Csikszentmihalyi nennt das einen Kampf gegen den Zustand der inneren Unordnung und für das Selbst.
Und durch das Hindurchgehen dieser Krisen plötzlich wieder Momente gibt, wo man so, ich sag mal, im Jetzt ankommt und sagt, wow, ich habe das jetzt irgendwie geschafft bis hierhin und wie geht's weiter? Und ich habe die Freiheit zu sagen, ich brauche das nicht mehr, ich kann das jetzt auch wieder beenden. Und schwupp, aus dieser Freiheit heraus kommt wieder die Lust am Machen und Schaffen und auch die Ideen. Und dann mache ich plötzlich auch einfach wieder was, genau wie damals vor 10 Jahren, selbst wenn es dann nicht verkauft wird, weil das ist eben da auch nicht das Ziel. Ja. Und das sind für mich die wertvollsten Momente, wofür ich das eigentlich alles mache, in diesem Flow drin zu sein. Und bupp, die 4 Stunden sind rum und es waren die 4 schönsten Stunden, die ich an dem Tag haben konnte, weil ich eben nicht an Zeit, nicht an Geld, nicht an irgendwelche Sorgen oder sonstigen Konstrukte gedacht habe, sondern weil ich einfach komplett in diesem Moment aufgegangen bin.
Viel zu oft kämpfen wir aber nicht für, sondern gegen uns.
Ungefähr 70% der Manager, das sind Menschen, die es erstmal allen recht machen wollen, die es genau nehmen, die ein hohes inneres Anforderungsprofil haben und sich dadurch einen Leidensdruck aufbauen. 30% der Menschen, die arbeiten genauso gut, kommen zu den gleichen Ergebnissen, aber haben nicht diesen inneren Anspannungslevel. Sie sagen einfach, okay, das funktioniert es nicht, dann schauen wir, wie wir es funktionierend machen.
Mein Knoten löst sich nicht, die Füße schwellen nicht ab und kein Arzt hilft mir weiter. Ich war so glücklich beim Tanzen. Da will man nichts als Schwung in sein Leben bringen und endet im totalen Stillstand.
Wenn ich nicht im Flow bin, je nach Erregungszustand, das ich jetzt gleichsetze, auch mit Stress, habe ich einen verstärkten, vielleicht sogar Tunnelblick. Und wenn wir einen Tunnelblick schon haben, also wenn alles uns stört, was außerhalb von dem ist, was wir im Fokus haben, dann reagieren wir relativ schnell gereizt. Ja? Das Zweite ist, wir nehmen es persönlich. Sind wir im Flow, sind wir entspannt, dann haben wir so etwas wie einen äußeren Puffer. Dann sind wir neutraler in der gleichen Situation. Das ist ein Vorteil.
Ich sitze auf dem Sofa, muss die Füße hochlegen und kann nichts anderes tun als lesen, Fernsehen oder Radio hören. Andere müssen für mich einkaufen. Das hält auch kein Mensch aus.
Die Wissenschaft hat eindeutig festgestellt, es gibt nichts im Universum, das nicht zu Stress führt. Ich kann mich über alles aufregen. War schon im teuren Restaurant und da kostet so ein Steak richtig Geld. Und auf dem gegenüberliegenden Sitzplatz war auch jemand, der war gelangweilt. Der hat sogar gar nicht sein teures Essen genießen können, weil er auf seinen Nachbar, seinem Teller, eine Fliege beobachtet hat und sich über die Fliege geärgert hat. Es war seine Entscheidung, den Abend so zu verbringen. Ich hatte für mich eine andere Entscheidung getroffen. Mein Fokus war auf meinen Teller gerichtet. Natürlich prägt uns immer die Gesellschaftsform, in der wir leben. Es gibt Kulturen, in denen zum Beispiel eine Religion ganz stark förderlich ist. Das ist eher in Richtung Thailand, wo der Buddhismus sehr vorherrscht. Das ist eine Form der Religion, die auf Einsicht aufgebaut ist. Dort ist einfach eine andere Prädisposition vom Denken und vom Fühlen vorhanden. Und ich glaube einfach, das bestärkt es ganz stark, mit mehr Flow umzugehen oder auch mehr danach zu suchen. Und dass ich dann einfach auch mal ein bisschen mehr lächeln kann, wenn etwas mehr Durststrecke da ist.
Schließlich gehe ich zu einer Therapeutin, die alternative Heilmethoden anwendet. Sie drückt auf meine dicken Füße und erzählt.
Ich bin Kraniosakraltherapeutin und Shiatsu-Therapeutin. Ich bin dazugekommen durch Aikido.
Aikido, eine japanische Kampfsportart.
Aikido sind drei japanische Worte, das heißt der Weg des Ki in Harmonie, also im Fluss.
Geist, Körper und Emotionen bilden eine Einheit. Wenn das Ki, unsere Energie, in Harmonie fließt, geht es uns gut. Aber wo das Ki schwach oder die Energie gestaut ist, ist die Harmonie gestört. Bei Menschen kann sich das in Schmerzen, Schlaflosigkeit oder anderen Symptomen äußern. In allem, was existiert, fließt Ki. Beim Aikido geht es darum, die Energie des Ki bewusst für sich zu nutzen.
Und im Fluss zu bleiben mit dem Ki heißt eigentlich das Ki, was da auf einen zuschießt, wenn man nicht sagt, es ist ein Angriff, sondern es ist Energie, die kommt. Das heißt, ich kann mich eigentlich bedanken, ich kriege was geschenkt. Und das kann man aufs Leben übertragen bei jedem Streit, den man hat mit Menschen, bei jeder Konfrontation. Es geht darum, nicht sich zusammenzuziehen, aber auch nicht sich aufzubauschen, sondern adäquat da zu bleiben. Das ist wie Wellenreiten, kann man so vorstellen. Wenn man vor der Welle Angst hat, kann man nicht auf der Welle reiten. Aber wenn man sie kennt und wenn man sie nutzt, dann springt man drauf und fängt an zu fliegen damit. So, es fühlt sich gut an.
Jeder Stein, jeder Baum, jede Blume ist vom Ki durchdrungen. Aber was ist mit meinen Füßen?
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass deine Füße dein Vertrauen verkörpern. Ne? Es ist wie wenn du kein Vertrauen hättest, dass die Erde dich trägt.
Angst ist schon das Gegenteil vielleicht von Flow. Ein sehr, sehr, sehr tief sitzendes Gefühl, dass das wie ein großer Schalter wirkt und uns stark hemmt. Flow ist das Gegenteil, da öffnet sich alles.
Irgendwie tut sich was in meinen Füßen. Die Behandlung hat mir gut getan und sie lässt mich nachdenken. Öffnet sich vielleicht der Boden unter mir, wenn ich meine Lebensaufgabe nicht bald finde? Und das Tanzen, war das etwa nur Ablenkung von der Suche nach ihr?
Der moderne Mensch ist vielleicht weniger im Flow, einfach weil er zu viele Ablenkungen hat. Anstatt einer To-Do-Liste würde ich vielen empfehlen, eine To-Don't-Liste einzuführen.
20.000 Follower auf Twitter. Rate mal, wie viel ich auf Facebook habe.
Wir haben das iPad und den BlackBerry ständig an, sind immer erreichbar und schauen, ist eine neue E-Mail gekommen, ist eine neue SMS gekommen.
580.000.
Das sind alles Mechanismen, die wir uns selber angetrainiert haben, um aus dem Flow herauszukommen. Durch immer schneller werdende und mehr Impulse. Unser Gehirn kann das teilweise verkraften, aber die Seele eben nicht. Die Emotionen, die sind stehen geblieben.
Die Gefahr, in eine der unzähligen Aufmerksamkeitsfallen zu tappen, besteht vor allem, wenn man kein genaues Ziel hat und nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Bin ich etwa in eine der Fallen getappt?
Hier?
Ja, genau. Wir gehen jetzt hier rein. Hier ist ein Beratungsbüro. Hier hole ich die Leute dann immer ab und dann gehen wir noch mal kurz raus und dann finden wir uns immer hier ein in den Räumlichkeiten. Und oft sind die Leute so überrascht, dass es hier nicht aussieht wie im Krankenhaus, sondern eine schöne Berliner Ladenwohnung ist. Also dieser Flow-Effekt ist ja auch eine Theorie, die in Computerspielen auch vorzufinden ist und die ein gutes Computerspiel auch ausmacht. Das Projekt, in dem ich arbeite, heißt Lost in Space. Das ist eine Beratungsstelle vom Caritasverband in Berlin.
Internet wurde ja billiger und irgendwann kamen auch Online-Rollenspiele auf den Markt. Und dann kamen so die ersten Betroffenen mit Anrufen oder auch persönlich zu uns, die sagten, okay, ich bin computerspielabhängig und süchtig.
Und ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW.
Also ein Kollege mal auf einer Fachtag hat gesagt, das ist wie so eine Designerdroge, das ist für jegliche Bedürfnisse, was dabei ist.
Du schaffst natürlich auch, anders als im reellen Leben, Wirklichkeiten zu verschieben. Da ist das Aussehen irrelevant. Und auch, ob jemand lesen oder schreiben kann, ist erstmal zweitrangig. Probleme, die du im Alltag hast, die sind dort ausgehebelt.
Eine ideale Form von Selbstablenkung.
Doch ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles ist in Ordnung, ich log ein, mach PvP.
Und dann probierst du aus und verzweifelst da fast, weil dir irgendwie nicht gelingt, auf den Baum raufzukommen. Du musst aber darauf, um meinetwegen mit Kokosnüssen die Affen abzuwerfen. Diese Barrieren dann überwunden zu haben, schafft ein gutes Gefühl.
Level für Level kämpft man sich hoch. Immer genau im Bereich zwischen Unter- und Überforderung. Eine Flohmaschine.
Und das ist ja dieses Kreislaufphänomen. Ich merke draußen, komme ich nicht mehr so richtig zurecht, bin mich unsicher, dann was mache ich? Ich greife darauf zurück, was ein gutes Gefühl auch macht. Ne?
Die Übergänge sind natürlich fließend von dem eigentlichen Lustfaktor zum Suchtfaktor.
Wenn ich jetzt allein in meiner Wohnung bin, dann werde ich mit mir konfrontiert. Das vermeide ich. Ich vermeide es dadurch, dass ich ausgehe. Vielleicht vermeide ich es auch dadurch, dass ich extrem lerne, weil ich sage, ja, ich möchte Karriere machen. Auch das kann optimale Ablenkung sein.
Wie kurz ist der Weg zum Computer? Wie leicht der Griff zur Fernbedienung, zum Smartphone oder zu anderen Mitteln.
Ich kenne halt viele Leute, die unter Stress stehen und so eine Selbstmedikation mit Alkohol betreiben. Die jeden Abend sich eine Flasche Wein in den Kopf schrauben, einfach um den Stress besser zu ertragen.
Das geht vielleicht auch eine Zeit lang gut, aber ab irgendeinem Zeitpunkt merke ich eine Art von Unzufriedenheit. Die Frage ist, wie weit hilft es uns wirklich? Ja, die äußere Fülle ersetzt nicht die innere.
Bei mir war das sozusagen der Fall gewesen, dass dann mir das Automatenspiel im Prinzip zum Verhängnis wurde und den Job gekostet hat.
Paradox der Kontrolle nennt Csikszentmihalyi das. Denn Flow-Erfahrungen seien eng mit dem Gefühl verbunden, auch in schwierigen Situationen die Kontrolle zu behalten. Selbst Glücksspieler meinen ja, den Zufall im Griff zu haben. Doch letztlich verliert man jegliche Kontrolle, wird man zu abhängig von diesem Gefühl.
Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo ich mal in den Spiegel schauen muss. Und dann geht es darum, wie gehe ich mit mir um.
Ich habe mich halt entschieden jetzt, ich stecke meine Energie in die Fotografie. Ich kann dann halt nicht ausgehen. Also ich gehe nicht mehr aus, ich gehe nirgends hin.
Ich werde einfach aus der Erfahrung mit meinem Suchtpotenzial, was ich in mir trage, mich nicht mehr so tief in ein Spiel einlassen, als dass es mich beherrscht und nicht ich das Spiel.
Ich glaube, es ist nur die Angst. Die Angst vor der Leere, die Angst vor der Stille. Ich glaube, das macht den meisten Menschen Angst, nichts zu tun, weil wir unglaublich darauf konditioniert werden, dass wir nur dann was wert sind, wenn wir arbeiten, wie es von uns abverlangt wird, wenn wir stillsitzen in der Schule. Also wir sind wie Hamster im Laufrad, die ständig glauben, wir müssten uns anstrengen, damit wir eines Tages unser Glück finden.
Ich bin jetzt zuversichtlicher, dass ich mein Glück bald finden werde, denn ich treffe mich mit Klaus Kampmann. Der Flow-Spezialist und Coach wohnt in einem Townhouse mit Seeblick, das so neu ist, dass ich unter einem Baustellenabsperrband hindurchschlüpfen muss, um den Eingang zu erreichen.
Ja.
Ja, guten Tag.
Ich muss mal die Schuhe ausziehen.
Mistwetter.
Ups. Oh, toll, wir sehen die. Ist ja wunderbar.
Der Ausblick bringt mich schon fast in den Flow. Welche Geheimnisse wird mir erst der Profi verraten?
Die Geschichte von Klaus Kampmann. Ja, ich habe das Glück gehabt, in einer großen Firma bei Stuttgart im technischen Bereich jahrelang meine Erfahrungen sammeln zu können. das war ein toller Job. Ich konnte nach Kuala Lumpur fliegen oder nach Miami fliegen. Das war der schöne Anteil der Geschichte. Der andere Anteil war, Klaus Kampmann war mit sich nicht im Reinen. Ich war unzufrieden. Ein Vierteljahr, bevor so ein Training losging, habe ich nachts so zwischen 4 und 5 bin aufgewacht und habe dann nachgedacht, was passiert, wenn das nicht geht, was passiert, wenn das ausfällt. Und bin dann schweißgebadet aufgestanden und dann klingelt der Wecker, ich gehe in die Arbeit, natürlich schlecht gelaunt und energielos. Und wenn das ein paar Mal nacheinander passiert, dann ist das wie eine Negativspirale. Das heißt, ich selber werde unzufriedener und die anderen Kollegen haben es mitbekommen, dass Kampmann unzufrieden ist. Natürlich hat mir mein Körper über die Jahre immer wieder gemeldet, durch Rücken oder durch Magen oder durch Ohrensausen Probleme. Da stimmt was nicht. Aber wenn die Seele wehtut, das zuzugeben, das habe ich mich lange Zeit nicht getraut. Es kam aber, wie es kommen musste, und ich hatte einen sehr langen Klinikaufenthalt. Der Wunsch war, ich möchte das nicht nochmal erleben. Und der Gedanke, der darauf gefolgt ist, war, ich spüre intuitiv, es gibt eine Lösung, um Stress im Jetzt loszulassen. Und siehe da, ich habe nach und nach hervorragende Methoden gefunden. Und dann waren es 20 Methoden, dann waren es 50 Methoden, irgendwann waren es auch 100 Methoden. Ich wurde vom eher abgelehnten zum eher geschätzten Kollegen.
Aber welche Methode hat denn am besten geholfen, wenn ich von den 100 wenigstens eine wüsste?
Ja, die Methode können Sie gerne bei mir im Coaching erfahren. Die Hauptmethoden HeartMath oder Sedona, die sind geschützte Methoden, da kann ich auch nichts drüber sagen.
Schade. Leider habe ich keinen Cent in der Tasche für ein Coaching.
Die einfachste Methode, um sich generell zu entspannen, ist mit dem Atmen zu arbeiten. Wenn ich mir vorstelle, beim Einatmen mich zu entspannen und beim Ausatmen zu lächeln.
Atmen, Ich schlage lieber noch mal im Buch des Flow-Forschers Csikszentmihalyi nach. Was ist es, das uns zum Handeln antreibt? Csikszentmihalyi unterscheidet zwei Formen von Motivation. Die extrinsische, von außen beeinflusste Motivation und die intrinsische, von innen kommende.
Das ist, ja, geht vielen Leuten so, sollte eigentlich mehr von innen kommen, ist aber nicht so. Es kommt viel von außen. Ich habe heute einen Auftrag gekriegt, als Fotografin nach Katar und Bahrain zu gehen. habe eigentlich auch schon einen Auftrag in Kasachstan an dem Wochenende, kommen jetzt aber vielleicht noch Jemen dazu, deswegen werde ich dann wahrscheinlich Kasachstan absagen, weil es spannender klingt. Und das gibt mir immer so einen totalen Schub.
Vielleicht könnte man sagen, bei der von innen kommenden Motivation bietet der Weg den Anreiz. Man ist im Flow bei dem, was man gerade tut. Die intrinsisch motivierte Erfahrung geschieht um der Sache selbst willen. Bei der extrinsischen Motivation kann man Flow erst erleben, wenn man ans Ziel gekommen ist. Wenn es einem aber nur ums Ziel geht, hängt die eigene Zufriedenheit dann nicht ziemlich vom Erfolg ab, es auch zu erreichen?
So entsteht so eine Abhängigkeit über ein drittes Element. Ich zweifle daran, dass so dann auch mehr Glück entsteht. Das Eigentliche geht dabei verloren. Ein Gefühl für Grundsicherheit im Leben, im Sein.
Und wie ist das erst, wenn andere die Ziele festlegen? In Unternehmen zum Beispiel?
Es gibt viele, viele, viele Unternehmen, die versuchen, das Maximale herauszuholen, sei es über Preis, über Leistung, über andere Faktoren, weil das ihr Glaube ist, so können sie überleben.
Das größte Kapital eines Unternehmens, nämlich das Humankapital, wird in der Regel mehr als miserabel genutzt.
Ein Gegenbeispiel wäre, wenn ich mir einen Baum anschaue, ob der 10, 50 oder 100 Jahre alt ist, wenn er ausgewachsen ist, ist er ausgewachsen. Und dann trägt er einfach seine Früchte, so wie es für ihn optimal ist. Und er strebt nicht danach, der allergrößte Baum am Ort zu sein.
Mache ich das für mich? Ja, es ist eine schwierige und sehr tiefgehende Frage. Ich Ich mache es auch, um Anerkennung zu bekommen, oder ich habe es getan, um Anerkennung zu bekommen.
Aber was, wenn das Projekt nicht läuft? Wenn der große Deal platzt? Wenn die Anerkennung ausbleibt?
Es ist immer sehr schade, wenn wir innerlich zur Höchstleistung kommen, eine tolle Idee haben, die übertragen wollen und dann kommt das große Nein. Das tut uns weh und vielleicht machen wir noch einen zweiten Anlauf. Vielleicht auch, wenn wir gut sind, einen dritten, aber irgendwann hören wir natürlich auf. Das ist aber ein zentrales Thema in allen Führungskreisen. Es geht hier darum, wertschätzende Haltung zu haben. Dann, sag ich mal, wird auch viel geheilt.
Und dann gibt es Leute, die gehen arbeiten, aber was sie machen, ist gar nicht das, was sie für ihren Fluss brauchen. Und dann fangen die natürlich an auszubrennen, weil sie tagtäglich Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen.
Mein Problem ist, ich langweile mich schnell und ich gehöre jetzt nicht so zu den Leuten, die sich dann ganz entspannt zurücklehnen und sagen, oh super, ne? Sondern ich denke dann immer, okay, erledigt, jetzt muss was Neues kommen. Und dieses ständige sich in dem Fall sogar unterfordert fühlen, das zehrt dann auch so ein Stück am Selbstbewusstsein, dass man irgendwann das Gefühl hat, also dich braucht ja eigentlich keiner.
Wenn dieser Fluss unterbrochen ist, dann ist quasi das Leben unterbrochen.
Manche haben dann so für sich auch abgeschlossen und haben ihren Fokus so völlig in den privaten Bereich gelegt.
Und ich stand die ganze Zeit vor der Bühne und langweilte mich. Dann habe ich angefangen, mich mit diesem Nerd neben mir zu unterhalten, der da so an der Bühne stand und jetzt irgendwie Hilfsarbeiter ist und sich total ärgert, dass er nichts auf die Reihe kriegt. Aber jetzt auf dem dritten Sophie-Hunger-Konzert ist heute Abend, ja, und auch zu allen anderen Sophie-Hunger-Konzerten geht diese Woche, kann man ja auch nichts auf die Reihe kriegen.
Das heißt nicht, dass jeder, der arbeitslos ist, kein ausgefülltes Leben hat, sondern die Leute, die aktiv sind, die Leute, die was machen, ich glaube, die haben ein erfülltes Leben. Und die Leute, deren Flussbett permanent blockiert ist, die werden krank.
Also wie es dazu gekommen ist, ist ja letztendlich egal, ob durch Über- oder Unterforderung. Also hat es halt nicht ganz so schlimm, ne? Gott sei Dank, aber war schon.
Die Arbeit, die ich getan habe, wurde von meinen Chefs und von meinen Mitarbeitern eigentlich immer geschätzt. Also der Druck kam von mir selber, dass ich selbst auch gedacht habe, das, was ich hier tue, ist noch nicht gut genug.
Wieso habe ich das mit meinen Füßen so weit kommen lassen? Ich hatte Schmerzen, bin gehumpelt. Trotzdem wollte ich unbedingt noch diesen einen Workshop mitmachen. Warum?
Erstaunlicherweise hängen wir alle so an unserer Konditionierung und Angst, dass wir tatsächlich alle bereit sind zu warten, bis das Burnout uns einholt.
Ich habe Sehstörungen, ich habe Sprachstörungen, ich kann Worte. Ich höre diese Worte und ich weiß, dass ich sie kenne, ich weiß nicht, was sie bedeuten. Also es ist wirklich wie ein Schlaganfall. Ich habe das 4-mal gehabt letztes Jahr, einmal ganz schlimm. Und bei dem Mal war dann auch so, dass ich meinen linken Arm auf einmal nicht mehr bewegen konnte und kein Gefühl mehr dran hatte. Ich habe mich natürlich von einem Neurologen jetzt gründlich durchchecken lassen, da ist nichts. Aber das passiert halt, wenn ich zu viel Stress habe.
Vor 50 Jahren waren die schlimmsten Krankheitsbilder im Beruf Skeletterkrankungen. Heute müssen nur noch wenige heftig mit dem Körper arbeiten und trotzdem sind wir nicht gesünder geworden. Wir sind kollektiv kränker geworden.
Ich habe kaum noch was gegessen, ich habe sehr wenig geschlafen und es sehr lange auch nicht mal groß gemerkt und wollte dann auch gar nicht mehr so groß aus der Wohnung raus, weil ich mich einfach unsicher gefühlt habe.
Ja, das ist halt der typische Burnout-Typ, der so seine Energie aus Leistung bezieht und dann mit seiner Leistung die Energie verbrennt.
Ich nehme an, wir fahren jetzt kollektiv auf eine Mauer zu. Einige haben das schon erkannt, die Notbremse gezogen. Andere, die werden auch an der Mauer zerschellen.
Ich brauche in der Regel 2 Stunden, bis ich runterkomme. Das heißt, ich gehe ins Bett, dann gucke ich in die Glotze, dann lese ich was. Und dann werde ich wahrscheinlich so gegen 3 oder so pennen. Ja, morgen früh ausschlafen. Also bis 8.
Gleichzeitig ist aber auch das Gute darin versteckt, denn immer dann, wenn etwas nicht funktioniert, dann werden wir ja hellhörig. Und wenn hier eine kritische Masse erreicht wird, das nicht mehr wollens, dann gibt es Veränderung. Und dann schauen wir nach Methoden oder vielleicht auch Gesetzen, ich weiß es nicht, die uns auch wieder schützen. Let us burn out everybody, learning
by burning out. Ja, wir werden hellhörig und suchen Auswege. Jeder hat seine eigene Methode, ins Gleichgewicht zu kommen. Aber immer beginnt es damit, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die uns Freude machen. Sie bringen uns in den Flow.
Wir suchen nach Flow-Erlebnissen. Das ist in uns integriert. Wir sind neugierig. Und wenn wir es mal erlebt haben, dann wollen wir es immer wieder haben.
Also am liebsten gehe ich eh Radfahren und dann geht es mir gut. Im Sommer ist es halt total schön, wenn man früh morgens losfährt. Alles ist noch so still, kaum ein Mensch unterwegs. Und vereinzelt gehen schon mal zum Bäcker und dann ist die Luft noch ein bisschen kühl und so ganz frisch. Und man kann auch so die Jahreszeiten riechen. Also am liebsten rieche ich Frühling, weil dann geht es irgendwie bergauf, dann wird es warm. Und dann weiß ich auch, ich kann wieder ganz viel auf meinem Rad sitzen. Und das ist so eine Freude, so eine innere Freude. Radfahren ist so für mich irgendwie das Größte. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Und wenn ich keine Lust habe auf Radfahren, dann stimmt was nicht. Ja.
Ich kenne ganz viele Freunde von mir, die öffnen halt zum Beispiel nur einmal im Monat den Briefkasten. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich den Briefkasten am Freitag nicht mehr öffne, sondern erst wieder am Montag. Um nicht dann noch das ganze Wochenende über die Sachen, die da drin waren, zu grübeln.
Ab dem Moment, wo wir anfangen, ja, die anderen, die sollen, die müssen, haben wir schon verloren. Da haben wir überhaupt keine Macht dazu. Was uns immer übrig bleibt, ist, vor der eigenen Tür zu kehren.
Also man muss da Strategien entwickeln, um seine Ruhe zu bewahren, um in seiner Mitte zu sein.
Ich habe viele Jahre meinen eigenen Clown gesucht, den Clown in mir. Und meinen Clown habe ich entdeckt in der Irritation des Alltags. Während meiner Spielleiterausbildung, da sind wir durch die U-Bahn gegangen, haben gesungen und haben im Anschluss an die Leute Rosen verteilt. Es war eine ziemlich krasse Irritation, weil es gab wirklich das Eingefahrensein von, oh nee, jetzt nicht schon wieder jemand, der da irgendwas sammelt oder so. Wir mussten absolut mit Leuten reden. Wir wollen Poesie in den Alltag bringen. Nehmen Sie diese Rose, freuen Sie sich.
Stress breitet sich aus. Sie haben eine Kiste voller Äpfel, tun sie einen Faulen hinein, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die anderen anstecken. Ähnlich sehe ich es aber auch für Entspannung oder für Flow. Es gibt auch diesen positiven Ansteckungseffekt. Beim Einzelnen fängt es an, der strahlt auf den Nächsten. Und so verändern sich dann auch die Bilder in Unternehmen. Es gibt einige Unternehmen, die das schon umsetzen für sich, weil sie es herausgefunden haben, das ist ein gesunder Weg. Und gesund meine ich in jeglicher Hinsicht.
Ich habe jetzt hier gerade eine Vitrine zu stehen, an der arbeite ich schon seit einem Jahr und vielleicht ein halbes Jahr vorher habe ich am Entwurf gearbeitet. Also das wird nachher wahrscheinlich ein Möbel, was eine Herstellungszeit hatte von 2 Jahren. Und bestimmt in diesen 2 Jahren auch ja, 80% nur rumstand. Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es ein super GAU. Ich kann dir ja mal zeigen. Ich sage immer, jeden Tag, wo ich nicht dran arbeite, ist ein Tag fürs Möbel. Weil in der Zeit arbeitet mein Kopf da dran, in der Zeit stimme ich meine Hände drauf ein. Und da ich mittlerweile sowieso eben auch tatsächlich im Liegen arbeiten kann, weil ich die Sachen ja im Kopf entwerfe, gibt es dann nicht mehr dieses schlechte Gewissen, oh, jetzt mache ich nichts. Und nachher, das eigentliche Arbeiten ist ganz schnell.
Das Gehirn ist da sehr, sehr praktisch veranlagt, denn es denkt laut Untersuchungen 90% die gleichen Gedanken wie gestern. Das heißt, wenn ich ein eher negativ eingestelltes Denken habe, dann wird mein Fokus auch darauf sein, zu schauen, was eher nicht geht. Und dann kann man darüber reden, möchte ich dieses Gedankenmuster beibehalten oder möchte ich es ändern? Und da genügt oft schon ein kleiner Anstoß, dass ich die Welt anders sehe.
Und der Rikscha-Fahrer ist für mich so ein Sinnbild an, wo ich größten Respekt vorhabe. Abends ketten die sich an die Rikscha und sind froh, wenn sie morgens aufwachen und noch an ihrer Rikscha hängen und nicht, dass die Rikscha von jemand geklaut wurde. Also es ist eine ganz enge Lebenssituation.
Auch unter Bedingungen, wo wir von hier aus sagen würden, ja, das ist aber arm, was er hat. Der hat ja nicht mal ein richtiges Haus oder er hat auch keine Rente oder keine Krankenversicherung. Aber er hat eine andere Denkweise und eine andere Empfindungsweise wie wir. Ich nehme an, dass das ganz viele Rikscha-Fahrer vielleicht sehr, sehr, sehr glücklich sind.
Und ich glaube, dass wir hier in unseren Breitengraden uns an solchen Leuten ganz gut auch ein Beispiel nehmen können. Wir hinterfragen viel zu viel. Och, ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Oder möchte ich vielleicht lieber doch was anderes machen? Da beame ich mich dann oft in diesen Rikscha-Fahrer rein und ziehe dann diesen Karren.
Wir hören mehr auf unsere Ängste als auf unsere Liebe oder auf das, was im Herzen passiert. Und die ist aber immer da und die Herzenssprache ist auch immer da. Und wir haben eigentlich jeden Tag bis zum letzten Tag unseres Lebens diese Erkenntnisfähigkeit und auf die kommt es letztlich an, auf die innere Ausrichtung.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Hauptaufgabe und der Weg dahin und wie kommt man dahin? Also was ist es eigentlich, Glück?
Klar, ich muss auf mich aufpassen. Wenn ich nicht auf mich aufpasse, kriege ich neue Symptome. Einmal die Stunde klingelt bei mir mein Handy und macht so meh, meh. Und das sagt mir dann, aufstehen, vom Schreibtisch weggehen, ein Glas Wasser trinken und mal kurz reflektieren. Einfach mal so, wie geht's dir gerade? Das habe ich gelernt in 2 Jahren Therapie. Ich habe so lange in meinem Leben, eigentlich mein ganzes Leben in so einer Zeit verbracht, wo ich immer gedacht habe, so irgendwann mal, dann willst du dich so auf dich konzentrieren und willst über dich nachdenken und über das Leben und über den Sinn des Lebens und lauter so Zeugs. Und das hat man nie gemacht. Und dann wird man krank und dann ist man gezwungen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und mir tut es gut. Also ich lerne total viel über mich und über das Leben. Ich hätte gerne noch mehr Zeit. Mistakes can turn your world around and build it up and tear it down, baby. Also ich habe noch viel vor. Denn man wird halt wachgerüttelt, es passiert was und dann siehst du die Welt mit neuen Augen.
Nach der Komplettsanierung meines wenig fußgerechten Schuhbestands, unzähligen Stunden Physiotherapie und Yoga, ging es meinen Füßen endlich besser. Aber nicht nur ihnen. Überhaupt geht es mir viel besser. Mein Knoten hat sich endlich gelöst. Unruhe, Druck und die Unzufriedenheit. Ich bin sie los. Was ich dafür getan habe? Ganz einfach. Nichts. Aber es war ein aufmerksames Nichtstun. Ich habe akzeptiert, meine Lebensaufgabe nicht zu kennen und meine Füße nicht optimal nutzen zu können. Ich habe meine Situation so angenommen, wie sie ist. Jetzt, hier, in diesem Moment. Das ist alles. Plötzlich war alles ganz einfach. Ich habe mich irgendwie ganz neu wahrgenommen. Wie soll ich sagen? Mehr von innen als von außen. Ohne Erwartung an mich selbst. Und da war sie wieder. Meine Unbeschwertheit. Und zurück mit ihr kam auch der Flow. Ach ja, eines habe ich doch getan. Ich habe eingeatmet und ich habe ausgeatmet. Weitere Details erfahren Sie dann demnächst in meinem Coaching.
Ich war so manches Mal gestrandet, doch ich stand wieder auf. Und auch am Boden zerstört, hörte ich nieder mit auf. Zu wissen, dass ich mich, was immer kommt, ergeben muss. Und wenn's noch schlimmer kommt, dann weil ich es erleben muss. Ich schwimm nach oben, gehe unter und bin immer im Jetzt. Ich stehe auch immer wieder auf, weil ich mich nie wieder setz. Ich war schon immer in Bewegung und ist irgendwann Schluss. Dann war mein Leben bis zu jedem Tag ein einziger Fluss.
Flow, mein Leben im Fluss. Feature von Susanne Franz Meyer. Erzählerin, Ton und Regie, die Autorin.
Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipes. Bring the bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that B-act, you're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want can be found. You'll find out you can live without it. And go along not thinking about it. It tells you something true. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. They'll come to you. They'll come to you. Oh yes!
Autorenproduktion im Auftrag von Deutschlandradio Kultur 2013.